Zu streiten und sein Recht durchzusetzen, das kann in Deutschland echt sehr schnell teuer werden. Sogar nur bei Kleinigkeiten. Anwälte, Gerichtskosten, Gutachter, 70% der Deutschen würden genau aus Angst vor diesen hohen Kosten auf einen Rechtsstreit verzichten.
Dazu kommt, dass sich jeder Zweite in einer rechtlichen Auseinandersetzung überfordert fühlt und nicht weiß, was er oder sie eigentlich machen soll. Genau da setzt die Rechtsschutzversicherung an. Ob die für euch sinnvoll ist, da gehen die Meinungen aber auseinander, sagt auch Michael Franke von der Ratingagentur Franke und Bornberg.
Und natürlich auch die Frage, brauche ich eine bestimmte Versicherung? Die Frage kann man sich natürlich auch bei der Rechtsschutzversicherung stellen. Das ist eine der wichtigsten, ja oder nein. Da gibt es ganz konträre Meinungen. Die einen sagen, ja, um Gottes Willen, ich muss mein Recht durchsetzen können, wenn ich da ungerecht behandelt werde. Und die anderen sagen, komm, in den meisten Fällen kriege ich das auch so irgendwie hin. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte.
Am Ende dieser Folge könnt ihr hoffentlich für euch entscheiden, ob ihr eine Rechtsschutzversicherung sinnvoll findet oder nicht. Außerdem geben wir euch in den kommenden Minuten einen Überblick über das, was ihr rund um das Thema Reise wissen müsst. Welche Versicherung brauche ich im Urlaub? Gilt meine Versicherung auch im Ausland? Und was leistet sie dort eigentlich?
Das alles erfahrt ihr in dieser Folge von Gold und Asche, Projekt Versicherung. Schritt für Schritt das Wichtigste für eure Absicherung. Wir sind Antonia Mannweiler und Till Büker aus der ARD Finanzredaktion. Wir haben über alle Aspekte von Versicherungen mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt.
So, starten wir aber erstmal mit der Rechtsschutzversicherung. Die übernimmt eure Kosten bei einem Rechtsstreit. Dazu zählen das Honorar für den Rechtsanwalt, Gebühren für das Gericht, Entschädigungen für Zeugen, Kosten für Sachverständige oder Gerichtsvollzieher. Außerdem zahlt die Rechtsschutz die Reisekosten zu einem ausländischen Gericht, die Kosten für eine außergerichtliche Einigung und die Auslagen der Gegenpartei, falls sie den Prozess verliert.
Letztlich gibt es in der Rechtsschutzversicherung vier große Bereiche. Der Privatbereich deckt Streitfälle im privaten Umfeld ab. Zum Beispiel bei mangelhaften Reparaturen, Vertragsfragen, Steuerrückzahlungen, Online-Shopping oder Problemen mit der Versicherung. Die Berufsrechtsschutzversicherung unterstützt euch bei Streitigkeiten mit eurem Arbeitgeber über Abmahnungen, Kündigungen oder fehlerhafte Gehaltsabrechnungen.
Okay, das waren jetzt schon mal zwei Bereiche. Dazu kommen noch die Verkehrsrechtsschutzversicherung, die sich um Streitfälle im Straßenverkehr kümmert. Zum Beispiel, wenn ihr euch gegen Punkte oder Ordnungswidrigkeiten wehren wollt oder bei Schadensersatzforderungen. Als letztes gibt es dann noch den Bereich Wohnen, also Auseinandersetzungen mit Nachbarn oder Vermietern. Stichwort Nachzahlung von Nebenkosten oder Mieterhöhung.
Rechtsschutzversicherungen sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut. Ihr könnt aus den beschriebenen Bausteinen wählen. Zusätzlich gibt es häufig noch Erbrechtsschutz, Familienrechtsschutz und Unterhaltsrechtsschutz. Genau diese drei Bereiche sind im Privatrecht nämlich ausgeschlossen. Genauso wie Beratung in der Geldanlage, Klagen auf einen Schul- oder Studienplatz und Streit im Zusammenhang mit Immobilien.
Was generell ausgeschlossen ist bei der Rechtsschutz, sind Schadensersatzansprüche gegen euch. Diese wichtige Rechtsschutzkomponente liegt nämlich in einer anderen Versicherung, erklärt Oliver Brandt von der Uni Mannheim.
Die Haftpflichtversicherung ist auch eine Rechtsschutzversicherung, denn viele Leute denken, ich brauche eine Rechtsschutzversicherung, wenn ich in Anspruch genommen werde, wenn jemand anders sagt, du musst haften. Die brauche ich aber gar nicht. Mein Haftpflichtversicherer schuldet mir auch die sogenannte Abwehrdeckung. Wenn ich zu Unrecht in Anspruch genommen werde, dann muss mich mein Haftpflichtversicherer verteidigen und die Verteidigungskosten übernehmen.
Deshalb zählt er die Rechtsschutzversicherung auch nicht zu den essentiellen Versicherungen.
Ehrlich gesagt brauche ich die in den meisten Fällen eher im Aktivprozess, wenn ich was fordern will. Und jetzt muss man sich fragen, sind wir tatsächlich in einem Land, wo man Aktivprozesse führen muss, um zu seinem Recht zu kommen? Gelegentlich womöglich schon. Meine persönliche Sorge hat immer eher sozusagen im Passivprozess gelebt. Ich werde verklagt. Und da war ich sehr beruhigt, in frühen Jahren zu lernen, dass mein Haftpflichtversicherer das übernimmt. Deswegen braucht man auch einen Haftpflichtversicherer, der einem dieses enorme Risiko abnimmt. Weil da bist du in der heutigen Zeit wirklich nicht mehr sicher, dass dich nicht irgendjemand wegen irgendwas in Anspruch nimmt.
Über die private Haftpflicht als wichtigste private Versicherung überhaupt haben wir ja in Folge 3 ausführlich gesprochen. Hört da gerne nochmal rein, denn man kann echt nicht oft genug betonen, sie ist ein absolutes Muss.
Kommen wir zurück zu Rechtsschutz. Bevor ihr sie abschließt, überlegt euch, in welchen Situationen ihr einen Anwalt braucht und was es kostet, wenn ihr ihn selbst bezahlen müsstet. Meistens geht es eher um ein überschaubares finanzielles Risiko und eine Rechtsschutzversicherung ist relativ teuer. Laut Finanztipp liegen die Beiträge für die Bereiche Privat, Beruf und Verkehr für Singles bei 240 bis 680 Euro im Jahr. Über die Jahre kann das ganz schön viel werden. Es kann deshalb sinnvoll sein, auf einzelne Leistungen zu verzichten, zumal ihr vermutlich eh nicht alle Bereiche braucht.
Wer zum Beispiel kein Auto fährt, kann den Verkehr weglassen. Wenn ihr als Mieter in einem Mieterschutzbund seid, steht euch kostenlose Beratung bei Problemen zu und ihr braucht fürs Wohnen eigentlich keinen Rechtsschutz mehr. Der Beitrag im Mieterverein kostet je nach Stadt 50 bis 100 Euro pro Jahr und ist damit auch deutlich günstiger als ein Rechtsschutz. Einige von euch brauchen außerdem den Baustein Beruf nicht, weil ihr zum Beispiel über eure Gewerkschaft oder Berufsverbände in Rechtsfragen abgesichert seid. Von einem Komplettpaket rät Versicherungsmakler Bastian Kunkel daher ab. Er selbst hat in seiner eigenen Rechtsschutz auch nur zwei Bereiche abgedeckt.
Ich persönlich habe mich für den Verkehrs- und Privatrechtsschutz entschieden, schon vor ganz vielen Jahren. Einfach im Verkehrsrechtsschutz, da hast du halt das Thema, ne, Verkehrsunfälle, da passiert das meiste. Das ist einfach so. Und Privatrechtsschutz, ja, kann immer mal sein. Ja, ich sage das immer so, wenn mir jemand doof ans Bein pinkelt, dann will ich die Möglichkeit haben, zurückzupinkeln, ja, ohne dass ich mir finanzielle Sorgen machen muss, was Anwaltskosten und Sonstiges angeht.
Auch die Verbraucherzentralen empfehlen kein Gesamtpaket, sondern bedarfsgerecht einzelne Rechtsschutzpakete.
Generell ist die Wahrscheinlichkeit, mal an einem Gerichtsprozess beteiligt zu sein, nicht besonders hoch. Nur 23% der Bevölkerung waren in den vergangenen 10 Jahren tatsächlich an einem Prozess beteiligt, also als Zeuge, Kläger oder als Beklagter.
Bei Rechtsstreitigkeiten hilft außerdem oft schon eine kostenlose Rechtsauskunft. Und selbst eine umfangreiche Erstberatung durch einen Anwalt ist meistens bezahlbar. Viele Fälle lassen sich dadurch schon vorab klären. Bei Problemen mit Versicherungen hilft übrigens die Verbraucher-Streitschlichtungsstelle, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben in der Staffel. Den Link dafür haben wir euch in die Shownotes gepackt.
Und wenn ihr Mitglied im ADAC oder einem anderen Automobilclub seid, habt ihr auch darüber oft schon eine Rechtsschutzversicherung oder könnt da einzeln eine abschließen, sagt Expertin Henriette Neubert.
Wer jetzt aber sagt, er möchte jetzt unbedingt im Privatbereich für alle Verträge, die er schließt und im Mietbereich und für einen Beruf und ist eben nicht in der Gewerkschaft, möchte da irgendwie abgesichert sein, natürlich kann er eine Rechtsschutzversicherung abschließen und die kann im Zweifelsfall auch viel Kosten sparen, weil Recht durchsetzen vor Gericht, das kostet richtig viel Geld.
Wenn ihr euch dafür entschieden habt, eine Rechtsschutzversicherung, mit welchem Baustein auch immer, abzuschließen, solltet ihr auf ein paar Dinge achten. Zunächst einmal auf eine ausreichend hohe Versicherungssumme. Die Verbraucherzentralen sagen mindestens 300.000 Euro. Finanztipp rät zu 5 Millionen Euro oder mehr. Am besten ist natürlich eine unbegrenzte Versicherungssumme.
Im Sozial-, Steuer- und Verwaltungsrecht zahlen viele Versicherer erst, wenn der Rechtsstreit vor Gericht geht. Wichtig ist aber auch, dass die Anwaltskosten für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren übernommen werden. Das sollte also im Vertrag stehen. Genauso muss die Klausel Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit vereinbart sein.
Boah, kuriose Bezeichnung.
Ja, wenn Versicherungsdeutsch auf Juristendeutsch trifft, kommt sowas dabei heraus. Die Klausel bedeutet, dass auch Verträge, die bereits vor dem Abschluss einer Rechtsschutzversicherung geschlossen wurden, abgedeckt sind. Voraussetzung ist meistens, dass sie schon länger als 5 Jahre bestehen. Klassiker ist zum Beispiel der Streit um die Auszahlung einer Berufsunfähigkeitsrente.
Sehr wichtig für euch zu wissen ist, dass zum Vertragsbeginn noch kein Rechtsstreit vorliegen oder absehbar sein darf. Die Ursache darf grundsätzlich erst nach Ablauf einer Wartefrist von mindestens 3 Monaten ab Vertragsbeginn eintreten. Nur beim Verkehrsrechtsschutz gibt es eine Ausnahme. Die gilt ab sofort. Grundsätzlich sind die Wartezeiten aber ein großes Problem in der Rechtsschutzversicherung, sagt Henriette Neubert.
Man muss die abschließen, bevor man das Gefühl hat, sie könnte wichtig sein. Grundlegend haben das natürlich alle Versicherungen, aber bei einer Rechtsschutzversicherung ist das natürlich viel schwerer zu fassen. Also wenn ich natürlich als Berufskraftfahrer viel unterwegs bin oder auch so einfach als Pendler unheimlich viel im Auto sitze, dann ist das Risiko relativ hoch, dass es irgendwann mal ein Rechtsproblem gibt. Dann ist wahrscheinlich eine Rechtsschutzversicherung sinnvoll. Für Verkehrsrecht alleine ist die auch nicht unheimlich teuer. Das ist vom Preis her tatsächlich okay. Aber im Beruf, das manchmal, also kommt's halt dumm, ne? Man ist die ganze Zeit happy und plötzlich passiert irgendwas, irgendwie in der Führungsetage und dann ist doof. Also das ist halt ganz schwierig abzuschätzen.
Ihr solltet also auf jeden Fall probieren, eine kurze oder vielleicht sogar gar keine Wartezeit zu bekommen, wenn ihr eine Rechtsschutzversicherung abschließt. Wenn ihr den Tarif oder den Versicherer wechselt, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass der Wechsel nahtlos passiert, also kein Tag zwischen den Verträgen liegt. Sonst riskiert ihr neue Wartezeiten und habt eventuell keine Absicherung für diese Zeit.
Falls es tatsächlich so kommt, dass ihr einen Rechtsstreit führen müsst und nicht abgesichert seid, gibt es übrigens auch da noch Mittel und Wege. Zum Beispiel können sogenannte Prozessfinanzierer helfen, meint Oliver Brand von der Uni Mannheim.
Das ist auch eine Alternative zur Rechtsschutzversicherung generell und etwas, was man noch benutzen kann, wenn die Rechtsschutzversicherung nicht mehr greift. Ja, das ist in den USA und Großbritannien ganz gebräuchlich, Prozessfinanzierer zu benutzen. Für uns ist das noch ein bisschen was Neues, aber das hilft auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die zu spät merken, dass sie eine Rechtsschutzversicherung eigentlich gebraucht hätten.
Solche Prozessfinanzierer übernehmen letztlich die Prozesskosten, behalten aber, wenn die Klage erfolgreich verlaufen ist, einen Teil des Erlöses. Das ist auch der Nachteil, weil diese Erfolgsbeteiligung oft ziemlich hoch ist. Das aber nur am Rande. Henriette Neubert fasst für uns noch einmal die wichtigsten Aspekte beim Abschluss einer Rechtsschutzversicherung zusammen.
Meines Erachtens ist es wichtig, wenn man sagt, man will die haben, wie gesagt, einmal gucken, sind die Leistungen enthalten, auf die ich Wert lege. Dann gucken, wie hoch ist der Preis, vielleicht auch vergleichen, verschiedene Anbieter. Und wichtig ist zum Beispiel meines Erachtens, dass eine telefonische Erstberatung nicht als kündigungsrelevanter Fall gilt. Also die meisten Rechtsschutzversicherungen haben die Regelung, dass wenn du, ich glaube, 2 Rechtsschutzfälle innerhalb von einem Jahr hast, dann können die dir kündigen. Dazu sollte aber nicht eine telefonische Erstberatung zählen.
Falls ihr den Beitrag für einen Rechtsschutz etwas drücken wollt, könnt ihr eine Selbstbeteiligung vereinbaren. In den meisten Tarifen ist sie eh enthalten und beträgt normalerweise 150 Euro. Da könnt ihr auch etwas höher gehen. Maximal sollte sie aber bei 250 Euro liegen. Wie bei vielen anderen Versicherungen ist es sowieso sinnvoll, nicht jeden kleinen Fall zu melden.
Naja, also so ein Knöllchen ist jetzt nicht existenzgefährdend. Und wir würden auch eher sagen, bitte nicht das Knöllchen jetzt über die Rechtsschutzversicherung einzureichen, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher auch ein Problem bekommen. Die Rechtsschutzversicherer sind knallhart mittlerweile dabei, zu kündigen. Das dürfen die ja auch nach einem Schaden oder nach dem zweiten Schaden. Das heißt, wenn ich wirklich meinen Versicherungsschutz für Kleinigkeiten nutze, bin ich meine Versicherung unter Umständen schneller wieder los, als ich sie dann eigentlich wirklich gebrauchen kann für ein wirklich großes Problem.
Sagt Maike Voss, Teamleiterin Beratung beim Bund der Versicherten. Auch darüber hinaus gibt es bei der Rechtsschutzversicherung immer mal wieder Probleme für Verbraucherinnen und Verbraucher. Laut Tätigkeitsbericht der Verbraucherschlichtungsstelle gab es im Jahr 2024 die meisten Streitbeilegungsverfahren in genau dieser Sparte. In über 3.300 von insgesamt 20.000 Fällen in der Versicherungsbranche ging es um Rechtsschutzversicherung. Besonders die Definition eines Leistungsfalls und unklar formulierte Ausschlüsse führen immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Versicherten und Versicherung.
Das ist wirklich eine sehr problematische Sparte. Wir haben da zum einen das Problem, dass wir immer wieder feststellen, dass die Erwartungshaltung, wenn ich eine solche Versicherung abschließe, welcher Leistungsfall denn jetzt auch genau versichert ist, das geht häufig auseinander und das stellt sich natürlich dann auch erst im Schadenfall heraus. Heißt, wenn man das so überlegt, in der Wohngebäudeversicherung, wenn ich da jetzt ein Feuer habe, dann ist es für mich greifbar, ich habe einen Feuerschaden, ich melde dies. In der Rechtsschutzversicherung haben wir oft so komplexe Fälle, dass man im Vorwege gar nicht immer sagen kann, welche Fälle sind jetzt genau versichert oder nicht. Trotz all dem kann ich natürlich schon mit einer guten Beratung im Vorwege ein bisschen mehr darüber aufklären, dass eben zum Beispiel Familienrechtsthemen nicht versichert sind oder eben nur mit einer pauschalen Summe oder Ähnlichem.
Sagt Maike Voss vom Bund der Versicherten. Und sie ergänzt noch weitere Probleme. So berichtet sie aus der Beratung, dass Rechtsschutzversicherer immer ziemlich schnell sind, Schadensfälle einfach erstmal abzulehnen. Das hängt damit zusammen, dass ihr als Verbraucher natürlich wenig juristische Kenntnisse in den Bereichen habt und solche Sachlagen eben schwerer einzuschätzen sind als zum Beispiel ein Schaden nach einem Feuer. Die Expertin empfiehlt aber, hartnäckig zu bleiben und nochmal nachzuhaken, ob euer Schaden auch wirklich nicht versichert ist. Falls es bei der Ablehnung bleibt, könnt ihr euch dann kostenlos an die Schlichtungsstelle wenden.
Darüber hinaus kann der Versicherer die Übernahme eurer Kosten auch wegen mangelnder Erfolgsaussichten ablehnen. Auch das könnt ihr anfechten durch ein Schiedsgutachten oder einen Stichentscheid. Für das Schiedsgutachten beurteilt ein von euch beauftragter Gutachter den Fall. Beim Stichentscheid beschreibt euer Anwalt der Versicherung in einer Stellungnahme die Erfolgschancen. Das Ergebnis beider Verfahren ist für den Versicherer bindend. Für euch als Kunden ist aber der Stichentscheid besser, weil die Versicherung dann die Kosten übernehmen muss, unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt. Das Schiedsgutachten zahlt dagegen immer die unterlegene Partei.
Dazu kommt noch als Problem, dass laut dem Bund der Versicherten die Leistungen bzw. Voraussetzungen der Rechtsschutzversicherung über die Jahre immer schlechter geworden sind. Das hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Schadensfälle infolge des Dieselskandals.
Das sind die Fälle, worum es geht, dass einzelne Personen Schadensersatzansprüche geltend machen, weil an ihren Fahrzeugen diese Abschaltvorrichtungen installiert worden sind und sie dementsprechend von den Automobilherstellern Ersatz wünschen. Dort suchen sie oft auch für ihre Verfahrenskosten, die sie haben, Schutz in der Rechtsschutzversicherung. Teilweise aber wegen Ansprüchen, wo bereits höchstrichterlich entschieden ist, dass es die nicht gibt. Und da stellen sich natürlich die Rechtsschutzversicherer, die das ganz aufmerksam verfolgen, auf die Hinterbeine und sagen, das ist schon entschieden, dass es diese Ansprüche nicht gibt, deswegen lehnen wir Leistung ab. Das Problem ist, dass natürlich viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch teilweise durch Werbeanzeigen, die in Browsern, die sie benutzen, geschaltet werden, auf Nachrichtenportalen, den Eindruck erweckt bekommen, als sei es ganz leicht, ja, entsprechend Ansprüche gegen die Automobilhersteller durchzusetzen. Die Rechtsprechung ist dabei zurückhaltender geworden in den letzten Jahren.
Erklärt Oliver Brandt. Mehr als die Hälfte aller Streitbeilegungsverfahren haben dem Experten zufolge aber einen anderen Grund, die Vorvertraglichkeit.
kein Versicherer leistet, wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, bevor der Versicherungsvertrag überhaupt abgeschlossen ist. In der Rechtsschutzversicherung tritt der ungünstige Fall ein, dass im Bedingungswerk drinsteht, dass der Versicherungsfall das Fehlverhalten ist, was dem Versicherungsnehmer vorgeworfen wird. Dieses Fehlverhalten liegt oft in der Vergangenheit und häufig ist der Fall so, ich habe das Fehlverhalten, dann schließt der Versicherungsnehmer ganz redlich auch einen Versicherungsvertrag ab, ohne dass er von seinem eigenen Fehlverhalten weiß. Zu einem noch späteren Zeitpunkt wird ihm dieses Fehlverhalten vorgeworfen und gesagt, guck mal, du hast da was falsch gemacht, wir wollen Ansprüche gegen dich erheben. Dann sagt der Versicherungsnehmer, na, ich habe ja eine Rechtsschutzversicherung, jetzt verteidige ich mich dagegen, weil ich glaube nicht, dass ich was falsch gemacht habe. Und dann sagt der Versicherer, ja, guck mal in deinem Bedingungswerk, das Fehlverhalten, was dir vorgeworfen wird, das liegt ja schon in der Vergangenheit. Ja? Und zwar, bevor wir den Vertrag überhaupt abgeschlossen haben, das decken wir nicht. Das ist etwas, was die Verbraucherinnen und Verbraucher auch nicht auf den ersten Blick sehen können, ja, diese Vorvertraglichkeit. Denn wer liest schon die Bedingungen seines Versicherungsvertrags? Und da kommen häufige Streitigkeiten her.
Genau deshalb solltet ihr, wie schon besprochen, die Klausel Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit vereinbaren. Und darauf achten, geringe oder keine Wartezeiten zu haben und beim Wechsel der Rechtsschutz keine Lücken entstehen zu lassen.
Ich muss sagen, dass ich tatsächlich auch immer etwas Angst hatte, rechtlich völlig schutzlos zu sein. Mir war aber zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass ich eigentlich auch über meine Haftpflicht schon gut abgesichert bin, wenn mich jemand verklagen will.
Okay, dann haben wir damit das Thema Rechtsschutz in Deutschland abgehakt. Was mache ich aber, wenn ich Rechtsstreitigkeiten im Ausland habe?
Also die Bausteine Verkehrsrechtsschutz und Privatrechtsschutz gelten üblicherweise auch in Europa, zeitlich unbegrenzt. Viele Versicherer zählen auch Urlaubsländer wie Tunesien oder die Türkei dazu. Der Schutz außerhalb der EU ist individuell anders, je nach Vertrag. Am besten schaut ihr, dass er für mindestens 6 Monate besteht und die Versicherungssumme mindestens 300.000 Euro beträgt. Die Rechtsschutzversicherung ist aber sicherlich nicht die wichtigste Versicherung, die ihr jetzt im Urlaub oder auf Reisen haben solltet.
Fast 2/3 schließen für ihre geplante Reise laut einer Umfrage aus dem Jahr 2022 eine Versicherung ab. Zu den beliebtesten zählt die Reiserücktrittsversicherung und die Auslandskrankenversicherung mit über 60% aller Deutschen, die sie schon mal abgeschlossen haben. Aber auch darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten, euch abzusichern. Zum Beispiel mit einer Reiseabbruchversicherung, einer Reisegepäcksicherung oder einer Reisehaftpflicht. Und natürlich alles rund ums Auto, wenn ihr damit unterwegs seid.
Also mit anderen Worten, es gibt viele Versicherungen für den Aufenthalt im Ausland. Welche die wichtigste ist, dazu hat Henriette Neubert von Finanztipp eine klare Meinung.
Wenn man unterwegs ist außerhalb von Deutschland, sollte man immer eine Auslandskrankenversicherung abschließen, auch innerhalb der EU, weil das eben nicht alles abgesichert ist im Zweifelsfall, was da an Kosten auf einen zukommen kann. Und die kosten auch wirklich nicht viel. Also ich glaube, Familien sind da schon mit unter 20 Euro dabei. Also das ist okay. Das ist ein absolutes Muss, eine Auslandskrankenversicherung.
Das solltet ihr euch also auf jeden Fall merken. Egal, wohin ihr reist, eine Auslandskrankenversicherung sollte Pflicht sein. Denn sie zahlt ungeplante Behandlungen bei Ärzten, Zahnärzten oder Krankenhäusern im Ausland. Dazu zählen der normale Arztbesuch, Medikamente, Transportkosten, der Aufenthalt und die Behandlung im Krankenhaus, einfache Zahnbehandlungen und ein medizinisch notwendiger Rücktransport nach Deutschland.
Besonders wichtig ist der letzte Punkt, denn
der Auslandsreiserücktransport gehört nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse und wird daher nicht bezahlt. Die Bezahlung eines solchen Transportes erfolgt nur über die Auslandsreisekrankenversicherung,
sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale. Die restlichen Leistungen zahlt die gesetzliche Krankenkasse zwar innerhalb der EU, oft aber nur das, was den Menschen auch vor Ort in dem jeweiligen Land zusteht. Auch Finanztest empfiehlt deshalb die Auslandskrankenversicherung für alle Reiseländer und eben nicht nur außerhalb von Europa.
Es kann auch schon im Skigebiet in Österreich sinnvoll sein, wenn da nämlich privat liquidiert wird von den Ärzten vor Ort, wenn man da irgendwas hat mit dem Rücken oder man hat Verstauchung oder noch schlimmer Kreuzband oder sonst sowas. Das wird dann eben zurückerstattet von der Auslandsreisekrankenversicherung. Und wenn man außerhalb ist, in den USA oder so, dann würde sowieso die gesetzliche Krankenkasse gar nicht mehr greifen. Also braucht man.
Und wie schon erwähnt, ist die Auslandskrankenversicherung ziemlich günstig. Als Single bekommt ihr einen weltweiten Schutz schon für unter 10 Euro im Jahr. Beim Abschluss eines Vertrags solltet ihr darauf achten, dass in dem Jahresvertrag auch wirklich alle Auslandsreisen versichert sind und die Versicherungsdauer möglichst hoch ist. Die kann nämlich unterschiedlich sein und beläuft sich meistens auf 30 bis 60 Tage. Wenn ihr länger als diese Zeit im Ausland unterwegs seid, solltet ihr auf euren Versicherer zugehen. Da braucht ihr häufig einen speziellen Tarif mit einem größeren Leistungsumfang, der aber auch oft nicht wahnsinnig teuer ist. Auch als Privatversicherter solltet ihr schauen, inwiefern ihr im Ausland krankenversichert seid. Prüft dazu euren Tarif und fragt nach.
Grundsätzlich lassen sich die Tarife von Versicherern ziemlich gut vergleichen und ihr braucht da keine große Beratung für. Auch wenn ihr vor Jahren mal eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen habt, solltet ihr sie mal checken. In den letzten Jahren sind die Tarife nämlich nochmal deutlich besser geworden. Übrigens bekommt ihr manchmal so eine Versicherung auch zu eurer Kreditkarte dazu. Ähnlich auch wie die Rechtsschutzversicherung.
Weil wir vorhin das Beispiel Skifahren genutzt haben, bleiben wir doch kurz mal dabei.
Tatsächlich gibt es in Italien eine Privathaftpflichtversicherungspflicht auf Skipisten. Das heißt, wenn ich dort hochfahre, um dann mit Skiern wieder runterzufahren, muss ich eine Privathaftpflichtversicherung haben. Wenn du das nicht nachweisen kannst, dass du eine hast, dann kannst du dort eine abschließen vor Ort. Ich weiß nicht, was das kostet. Das wird sicherlich nicht wahnsinnig teuer sein. Aber wenn man eh eine hat, dann bräuchte man noch so einen Nachweis von seiner Versicherung, die man eben dann dabei hat und vorzeigen kann.
Sagt Henriette Neubert. Generell sollte jede und jeder von euch eine private Haftpflichtversicherung abschließen. Eine extra Reisehaftpflicht braucht ihr in der Regel nicht.
Die private Haftpflicht sollte halt auch im Ausland gelten, zumindest eine gewisse Zeit. Eben für eine Urlaubszeit absolut ausreichend.
Und wo wir gerade beim Thema Haftpflicht sind. Wenn ihr mit eurem Hund unterwegs seid, solltet ihr vorher mal in eure Hundehaftpflichtversicherung gucken und checken, ob diese auch im Ausland gilt. Genauso beim Auto.
Das wollte ich tatsächlich auch gerade fragen. In Deutschland ist die Sache ja klar. Man braucht eine Kfz-Haftpflicht und kann sich darüber hinaus überlegen, ob man eine Kasko möchte. Aber wie sollte ich mich versichern, wenn ich mit dem Auto im Ausland unterwegs bin?
Gute Frage. Und wie so häufig lautet die Antwort, es kommt darauf an. Zum Beispiel darauf, ob ihr euren Roadtrip mit eurem eigenen Auto oder mit einem Mietwagen macht. Fangen wir mal mit dem eigenen Auto an. Wenn ihr mit eurem Fahrzeug ins Ausland reist, ist es in der Regel über eure Kfz-Haftpflichtversicherung mitversichert. Zumindest in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der EU gehören. Dort gelten eure Haftpflicht- und Kaskoversicherung genauso wie in Deutschland.
Ob darüber hinaus Versicherungsschutz besteht, ist von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich. Fragt bei eurem Anbieter nach, ob ihr ihn für die Zeit anpassen müsst. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, die sogenannte grüne Karte und auch den europäischen Unfallbericht dabei zu haben. Die grüne Karte heißt im Fachjargon internationale Versicherungskarte für den Kraftverkehr und ist der Nachweis, dass euer Auto haftpflichtversichert ist. In manchen Ländern muss sie sogar bei der Einreise vorgelegt werden. Im Prinzip ist sie aber vor allem bei Unfällen hilfreich.
Den Nachweis nennt man grüne Karte, weil er jahrelang nur gültig war, wenn er auf grünem Papier gedruckt war. Mittlerweile braucht ihr die Karte in Europa eigentlich kaum noch, weil das Kennzeichen als Nachweis der Haftpflicht ausreicht. Nur noch in wenigen Ländern ist sie Pflicht, wie zum Beispiel bei Einzelfällen in Italien. Den Nachweis bekommt ihr recht easy von eurer Kfz-Versicherung. Das müsst ihr nur beantragen. Generell kann es nicht schaden, ihn im Handschuhfach liegen zu haben. Die internationale Versicherungskarte ist maximal 5 Jahre lang gültig.
Der europäische Unfallbericht hilft wiederum vor allem bei Unfällen im Ausland, wenn ihr nicht die jeweilige Sprache sprecht. Das ist ein standardisiertes Formular, das in ganz Europa verwendet wird, um den Verlauf eines Unfalls festzuhalten. Es gibt Ausfüllhilfen in 11 Sprachen. Dann kann die Haftungsfrage schneller geklärt werden. Und es gibt direkt ein Protokoll. Ihr könnt den Bericht zum Beispiel kostenlos beim ADAC herunterladen und ausdrucken. Generell solltet ihr bei Unfällen, vor allem im Ausland, immer darauf achten, alles gut zu dokumentieren und bestenfalls Beweise zu sammeln, also zum Beispiel viele Fotos zu machen.
Ansonsten könnt ihr euch über euren Versicherer auch noch einen Schutzbrief fürs In- und Ausland besorgen. Wenn euer Auto nach einem Unfall nicht mehr läuft oder ihr einfach schlicht eine Panne habt, organisiert und finanziert ihr euch die Hilfe. Der Schutzbrief ist eine günstige Alternative zu einer Mitgliedschaft im ADAC, die die Pannenhilfe ebenfalls abdeckt. Bei Premium-Tarifen übrigens sogar weltweit.
Wenn ihr auf eurer Reise einen Mietwagen leiht, schließt ihr normalerweise gleichzeitig auch eine Kfz-Haftpflicht ab oder sogar einen Vollkaskoschutz ohne Selbstbeteiligung. Es gilt dann die Versicherungssumme des Landes, in dem ihr unterwegs seid. Das Problem, sie kann recht niedrig sein und im schlimmsten Fall müsst ihr trotzdem selbst einen Teil der Kosten zahlen. Deshalb solltet ihr zusätzlich unbedingt die sogenannte Mallorca-Police abschließen. Warum die so heißt, sollte eigentlich klar sein. Bei dem Reiseziel Nummer 1 der Deutschen.
Die Mallorca-Police ist eine zusätzliche Kfz-Haftpflicht für Mietwagen, die den Schutz auf das deutsche Niveau anhebt.
Lustig, dass das jetzt nicht irgendwie die München-Police ist oder die Schwarzwald-Police.
Es kann sein, dass diese Mallorca-Police schon Teil eurer Kfz-Versicherung für euer eigenes Auto zu Hause ist, Teil des Schutzbriefs ist oder eure Kreditkarte. Und wenn das der Fall ist, braucht ihr im Ausland für euren Mietwagen diese Mallorca-Police natürlich nicht mehr abschließen. By the way, wenn ihr außerhalb von Europa einen Mietwagen leiht, heißt das Ganze Traveler-Police. Damit habt ihr einen weltweiten Versicherungsschutz. Susanne Meunier hat dazu einen einfachen Tipp.
Es ist auch oft sinnvoll, über die deutschen Portale diese Sachen zu mieten. Schon im Ausland, weil man sich da besser absichern kann und auch einen Ansprechpartner hat im Problemfall. Und für den Preisvergleich ist es auch besser.
Die Recherche kam mir übrigens auch entgegen, weil ich jetzt für einen Urlaub einen Mietwagen miete. Wobei ich das eigentlich gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Denn bei Check24 kann man sogar nach den Empfehlungen von Stiftung Warentest filtern. dann habt ihr eigentlich die wichtigsten Leistungen schon mit drin. Eine Traveler-Police brauche ich in meinem Fall zum Beispiel nicht, denn in dem Angebot für das Auto in Costa Rica liegt die Versicherungssumme bei 1 Million Euro. Das reicht aus, zumal eine zusätzliche Haftpflicht bei einem Versicherer mit einer Versicherungssumme über 2,5 Millionen mich für 6 Tage über 50 Euro gekostet hätte.
In den USA hättest du es aber bestimmt gemacht. Da liegt die Versicherungssumme teilweise nur zwischen 10.000 und 100.000 Dollar. Das reicht gerade bei Fällen mit Personenschäden hinten und vorne nicht.
Machen wir weiter mit der Reiserücktrittsversicherung. Die zählt zu den beliebtesten Versicherungen in Verbindung mit Urlaub. Besonders im Zuge von Corona haben zahlreiche Urlauber die Versicherung abgeschlossen. Finanzbuchautor Gerd Kommer hat dazu allerdings eine klare Haltung.
Reiserücktrittsversicherung ist eigentlich völliger Schwachsinn. Die ist so teuer und von den 10 Reisen, die sie in den letzten 10 Jahren angetreten haben, haben sie in 10 keinen Reiserücktritt gehabt. Ja, und wenn sie es mal haben, in jeder 10. Reise, dann stehen sie viel besser, das eine Mal das Flugticket selber zu bezahlen, das vergeudete Flugticket, als 10-mal diese Reiserücktrittsversicherung gezahlt zu haben.
Okay, das war ziemlich eindeutig. Susanne Meunier blickt etwas differenzierter auf das Thema.
Wer verreist, der sollte sich überlegen, ob er eine Reiserücktrittsversicherung braucht. Die ist jetzt nicht unbedingt notwendig, geht auch nicht um einen existenziellen Schaden. Aber wenn man jetzt eine sehr, sehr teure Reise mit seinen Kindern vorab Monate plant und plötzlich kommt was dazwischen, ist natürlich schön, wenn man die 10.000 Euro wiederkriegt. Ist auch nicht ganz billig, ist aber so, dass die Leute das so ganz konkret sich vorstellen können. Oh Gott, ja, das kann mir passieren. Und da geht es dann auch manchmal auch nicht nur um die Reiserücktritt, sondern auch um die Reiseabbruchversicherung. Das heißt, wenn man zum Beispiel früher zurück muss oder länger bleiben muss, man ist zum Beispiel krank geworden, dann kommen zusätzliche Kosten und ein anderer Rückflug oder so. Also überhaupt nicht existenziell, aber ist überlegenswert je nach Reiseart.
Eine Reiserücktrittsversicherung oder eine Reiseabbruchsversicherung zahlen, wie der Name eigentlich schon sagt, wenn der Urlaub plötzlich nicht angetreten werden kann oder vorzeitig abgebrochen werden muss. Fachleute empfehlen sie, wenn überhaupt, nur bei teuren Reisen. Und da auch nochmal abhängig von Ort und Preis. Lohnen kann sich sowas also zum Beispiel, wenn ihr wirklich viel bezahlt und Kinder in der Kita habt, wo es schnell mal zu Krankheiten kommt. Grundsätzlich solltet ihr aber aufpassen beim Abschluss einer solchen Versicherung, sagt Henriette Neubert.
Da gibt es manchmal dann von den Versicherungen direkt so Pakete, dass man da nicht versehentlich auf alles klickt und dann irgendwie auch noch eine Gepäckversicherung und was es dann sonst noch alles gibt, mit abschließt. Genauso, wenn man die Reise selber bucht, muss man immer gucken. Eine Reiserücktrittsversicherung sollte man auch separat abschließen und nicht, weil die jetzt von der Fluggesellschaft mit empfohlen wird.
Zum Schluss sprechen wir noch kurz über die von Henriette Neubert angesprochene Gepäcksicherung. Kurz gesagt, die ist überflüssig. Zwar ist euer Gepäck dann bei Diebstahl, Einbruch und so weiter abgesichert, das ist es aber oft sowieso schon.
Denn der Verlust von Reisegepäck im Hotel ist oft über die sogenannte Außenversicherung in der Hausratversicherung geschützt. Und wenn es unterwegs verloren geht oder beschädigt wird, haftet je nachdem das jeweilige Transportunternehmen oder die Airline. Außerdem ist die Versicherung verhältnismäßig teuer und der Schutz nur lückenhaft. Zum Beispiel sind Bargeld, Kreditkarten, Fahrkarten oder Flugtickets ausgeschlossen. Und der Schutz bei Diebstahl gilt oft nur tagsüber.
Sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr beim Reisen eine Auslandskrankenversicherung habt. Und wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dass es haftpflichtversichert ist. Zu einer ausreichenden Deckungssumme. Alle anderen Versicherungen sind echt nicht zwingend. Aber wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon mal über das Thema Absicherung im Urlaub nachgedacht oder schon Versicherungen dafür abgeschlossen? Schickt uns eure Anregungen doch gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter.
Mit den regulären Folgen sind wir nun am Ende der Staffel angekommen. What a ride! Da waren wirklich viele Versicherungen, viele Themen und viele Gesprächspartner. Wir finden aber, damit ist noch nicht alles erzählt über Versicherungen. In einer Bonusfolge widmen wir uns deshalb der gesamten Branche. Wie ist der beste Weg für euch, eine Versicherung abzuschließen? Könnt ihr Maklern vertrauen? Und was könnt ihr tun, wenn ihr eure Leistung nicht bekommt, obwohl ihr Anspruch darauf habt?
Und ganz zum Schluss noch ein Podcast-Tipp für euch. Heidi Klum ist eines der erfolgreichsten Models unserer Zeit. Aber wie sie es geschafft hat, sich neben dem ganzen Model-Business noch ein regelrechtes Parallel-Imperium aufzubauen und wie sie sich zu einer der erfolgreichsten Geschäftsfrauen hochgearbeitet hat, das alles erfahrt ihr im Podcast Das Imperium Heidi Klum – Catwalk zur Macht. Zu hören in der ARD-Audiothek.
Gold und Asche – Projekt Versicherung ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche und für euch am Mikrofon Antonia Mannweiler und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Distribution Michelle Goddemeier. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth.